On Air, das Podcast-Format des RSB. Die lautische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick, vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres RSB-Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns im Vereins- und Verbandsalltag immer wieder begegnet, bewusst oder unbewusst. Geschlechtergerechte Sprache. Ein Thema, das Emotionen weckt, Diskussionen auslöst und vor allem eins zeigt: Sprache hat Macht. Sie formt, wie wir über die Welt denken, wen wir wahrnehmen, ja, und auch wen nicht. Und genau deshalb lohnt es sich, darüber zu sprechen. Vor kurzem hatten wir dazu einen Infoabend beim Regionsverbund mit vielen Fragen, spannenden Beispielen und einigen Aha-Momenten. Und jemand hat diesen Abend entscheidend geprägt: Professor Dr. Lars Sörries-Vorberger. Lars ist Juniorprofessor für Linguistik des Deutschen an der Uni Hamburg und derzeit Vertretungsprofessor an der Uni Kiel. Vor allem aber ist er jemand, der dieses Thema wissenschaftlich tiefgründig erforscht und gleichzeitig wunderbar verständlich und praxisnah erklären kann. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir im Podcast ist. Schön, dass du da bist, Lars.
Ja, vielen Dank und ich freue mich, hier zu sein.
Lars, bevor wir in die Inhalte einsteigen, wie hast du den Infoabend beim RSB erlebt? Gab es etwas, das dich überrascht hat oder besonders gefreut hat?
Also ich glaube, überrascht nicht. Also das ist ja, wir haben schon einige solche Veranstaltungen eben auch gemacht und das war ein schöner Abend. Ich freue mich immer, wenn Interesse da ist an dem Thema und wenn danach eben auch eine Diskussion entsteht oder Fragen dann eben auch gestellt werden, die ich im besten Falle dann gut beantworten kann. Also war insgesamt ein sehr schöner Abend und ja, wenn ich dazu beigetragen habe, auch dass mehr Wissen dazu besteht oder Leute dann auch ins Nachdenken darüber kommen, dann freue ich mich.
Du beschäftigst dich ja, wie ich gerade eingangs erwähnt hatte, wissenschaftlich mit dieser Thematik geschlechtergerechte Sprache. Was war für dich denn der Punkt, an dem du gemerkt hast, das Thema interessiert mich, das möchte ich erforschen?
Ja, das kann ich gar nicht mehr so genau rekonstruieren, glaube ich. Ja, es ist ja, also dadurch, dass ich mich in der Forschung mit Sprache, Geschlecht und Sexualität insgesamt auseinandersetze, und das ist viel, viel mehr als jetzt, das ist ein ganz kleiner Teil, ist dann geschlechtergerechte Sprache. Aber das gehört dann dazu. Ja? Und deswegen aber auch durch diese alltäglichen Debatten und öffentlichen Debatten darüber habe ich dann eben auch mich mit diesem Thema beschäftigt, beziehungsweise gerade auch in der Lehre. Also Studierende sind natürlich dann auch interessiert und deswegen kam das dazu daneben, ja.
Okay, warum ist denn geschlechtergerechte Sprache aus deiner Sicht gerade heute so wichtig? Also sowohl gesellschaftlich als auch ganz praktisch im Alltag, wie bei uns im Sport oder in den Vereinen?
Naja, also wichtig ist hierbei auch nochmal zu betonen, dass geschlechtergerechte Sprache ja sehr, sehr viel sein kann. Ne? Also das ist ja nicht nur der Stern oder der Doppelpunkt, sondern ganz, ganz viele Möglichkeiten und man kann es da sogar noch erweitern, dass es, also man kann von einem inklusiven oder diskriminierungsfreien Sprachgebrauch dann auch sprechen. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig, weil, also für alle, aber eben auch vielleicht dann im Spezifischen für Vereine, weil es darum geht, ja höflich und respektvoll miteinander umzugehen, ja? Eben alle auch anzuschreiben, anzusprechen und eben nicht nur meinen, sondern auch dann eben explizit anzuschreiben oder eine Form zu wählen, wo sich vielleicht dann doch die meisten drunter irgendwie verorten können. Ja, so, also ob man immer alle genau, und da gibt es natürlich auch individuelle Wünsche, aber zumindest Formen wählen, die dann inklusiv oder inklusiver sind als andere, die wir vorher verwendet haben. Deswegen geht es für mich darum, ja, um einen respektvollen, höflichen Umgang miteinander.
Die Willkommenskultur, die im Verein irgendwie natürlich auch gerne inwohnen darf. Ein Thema, das generische Maskulinum. Eines der großen Aha-Themen des Infoabends. Das generische Maskulinum funktioniert nicht so neutral, wie viele denken. Kannst du noch mal kurz erläutern, warum das wissenschaftlich so klar belegt ist? Erklär mal ganz kurz, was ist denn eigentlich das
genau,
generische
Maskulinum? Das sind Maskulina, das heißt also, na, der oder ein, die bei Personenreferenzen, also das heißt, wenn ich über Menschen rede, kann ich nicht eine männliche Person bezeichnen, dann kann ich sowas sagen wie der Bauer. Das wäre dann spezifisch, ja? So generisch wäre, wenn ich sage der Bauer oder vielleicht im Plural noch besser, die Bauern, ja, ist auch eine maskuline Form im Plural und damit alle meine. Deswegen, das ist diese Idee von geschlechtsübergreifend oder generisch. So, also das heißt, ich nehme die maskuline Form, meine damit aber alle. So, ne? Oder für so, also das ist die, und das kann man zeigen, dass das so nicht ganz funktioniert. Ne? Also man denkt dann immer noch mehr an Männer. Da gibt es ganz viele psycholinguistische oder auch weitere Studien, die dann zeigen, also es ist nicht so, dass man 100% an Männer denkt, ja? So, das ist auch nicht der Fall, aber es verstärkt quasi diese doch Interpretation, dass damit dann eben männliche LandwirtInnen gemeint sind. So, beispielsweise, wenn wir bei diesen Bauern eben bleiben. Ja, und das kann man natürlich auch anders sehen. Also, wenn man jetzt in der Linguistik guckt, gibt es auch Ansichten, dass das Sprachsystem genauso funktioniert. Ja, aber im Gebrauch dann eben nicht. Ja, und das ist ja letztlich das Ausschlaggebende. Ja? Also, wenn die Leute dann immer wieder ja, diese männliche Lesart, in die forciert wird, dann ja, kann man das nach wie vor machen. Aber dann ist man eben nicht inklusiv oder eben nicht geschlechtergerecht, dann eben im Sprachgebrauch.
Und gibt es auch das generische Femininum?
Also gibt es auch solche Ideen, aber die sind eher also selten. Ne? Also es gibt Formen, wo man dann das bilden könnte und es gab auch Vorschläge dazu, aber das ist dann im Sprachsystem aber auch nicht so wirklich ganz gut. Ne? Weil also das ist dann schon schwieriger und auch mit mehr Komplikationen verbunden und also es verschiebt eigentlich nur das Problem. Ne? So, also von daher ist das, glaube ich, auch keine wirkliche Lösung. Vielleicht noch zum generischen Maskulin oder auch nochmal ganz kurz. Es funktioniert auch nicht immer gleich schlecht. Also es gibt schon viele Einflussfaktoren darauf, ja, also wie übergreifend es quasi funktioniert. Ne? Also es gibt Kontexte, da funktioniert es schlechter. Bei manchen, ne, funktioniert es dann schon besser. Generell kann man aber sagen, also diese Funktion, die es erfüllen will, die erfüllt es nicht.
Jetzt gibt es ja in der Entwicklung unserer Sprache auch so kleinere Wörter wie Mann als wir oder ich, also so quasi, dass man das für alle versucht zu vereinnahmen, zu neutralisieren. Man kann, Mann mit einem N. Da gibt es ja auch einige, die sagen, okay, gut, dann könnte man an der Stelle auch Frau, also, ne, also um es quasi gleichzusetzen. Frau kann das ja auch. Was hältst du davon? Ist das übertrieben oder wie siehst du das?
Gut, das muss man selbst entscheiden. Das ist eine subjektive Frage, ob man das als übertrieben empfindet oder nicht. Also was natürlich, also was die Wissenschaft dazu sagen kann, es leitet sich von Mann ab. Ja, so, das ist ganz klar. Da haben wir es. Also das ist die. Aber häufig sind dann eben auch in anderen Sprachen Menschen gleich Männer. Ja, das haben wir dann auch ab und an in einigen Sprachen, dass wir das dann haben. Und dass dieses Mann, also na, dieses Pronomen in der dritten Person Singular. Gerade spontan fällt mir keine Studie ein, die die Wirkung angeschaut hat. Ne? Es gibt diese Vorschläge, die gibt es auch schon sehr lange. Im Online-Duden ist Frau, also kleingeschriebenes Frau als Pronomen eben auch sogar schon eingegangen. Also ist jetzt nicht so, dass das gar nicht ja, diskutiert wird oder ne? Es ist zumindest länger und auch durchaus im Gebrauch. Ja? Es ist natürlich dann auch wieder eine starke Sichtbarmachung. Wenn die gewollt ist, funktioniert das wunderbar. Man muss natürlich schauen, dann ist natürlich auch sowas wie bei jemand, ne? Oder niemand. Ne? Da hängen wir zwar ein D hinten dran, das hat aber sprachgeschichtliche Gründe, da steckt das aber auch drin. Ja? Also da müsste man dann auch konsequent sein oder zumindest, also oder vielleicht ein bisschen sprachwissenschaftlich damit schon auseinandersetzen. Ja? So, also das ist ein Punkt, den man diskutieren kann. Aber hier wäre es eben dann auch wichtig, diese sprachwissenschaftliche Expertise einzubeziehen, würde ich sagen.
Ich versuche zumindest, wie andere auch, dann an der Stelle zum Beispiel den Hinweis zu liefern, nicht Informationen dazu findet man auf unserer Homepage oder, sondern dass man versucht zu sagen, Informationen dazu oder weitere Informationen dazu finden sich auf unserer Homepage. Wäre das eine Lösung?
Ja, oder also ich glaube, gerade in eurem Kontext wäre ja auch die direkte Ansprache gut. Also finden Sie oder
Finde
findet
ich oder
ihr?
findest du?
So. Ja, so, also das je nachdem, ja, ob man sieht's oder duzt, dann ist zwar wieder die Frage natürlich, aber das ist ja auch eine so, aber das ist manchmal eine sehr, sehr gute Lösung, ja. Gar nicht so. Also ist aber auch die Frage, möchte ich direkt adressieren, aber ne, gerade wenn es dann aber um so ein, ne, Vereinsstrukturen geht, ist es ja sicherlich auch eine Intention. Genau.
Jetzt gibt es, also du versuchst ja quasi die Sprache so zu sensibilisieren. Das ist so dein Credo, die männliche Form nicht nur zu benutzen, also das generische Maskulinum. Jetzt gibt es ja in der Form der geschlechtergerechten Sprache, was viele aus den Medien her kennen, dieses Sternchen, was viel diskutiert wird. Statt dem Sternchen gibt es ja zum Beispiel auch einen Doppelpunkt, was sich mehr einreiht, wenn man es einfach besser kennt aus den geschriebenen Sätzen. Würdest du eine Form bevorzugen? Also es gibt die Form männlich und weiblich zu nennen, wobei da ja dann auch einige nicht genannt werden, die sich nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Deswegen diese Sternchen oder Doppelpunkt. Oder die neutrale Version, dass man sagt nicht der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, sondern der Teilnehmende oder die Teilnehmenden. Was würdest du bevorzugen? Was würdest du einem raten?
Das ist auch wieder von einigen Faktoren abhängig, was man möchte. Ja? So, also ne, auch geschlechtergerechte Sprache ist eben nicht gleich geschlechtergerechte Sprache. So, das heißt also, ja, mit diesen Formen Doppelpunkt oder Stern, ja, damit macht man das ja auch deutlich. Ja? Das ist eine Sichtbarmachung, ja, und auch vielleicht sogar ein, ja, sogar eine Stellungnahme, die damit durchaus auch einhergehen kann. Eine Positionierung, auch vielleicht gesellschaftspolitisch, nicht unbedingt, aber kann das eben auch bedeuten. Die können aber natürlich auch irritieren. Manchmal möchte ich das vielleicht in einem Text nicht so. Bei diesen Neutralisierungen, die sind natürlich sprachlich, würde ich sagen, elegant, sind auch von der Rechtschreibung abgedeckt, aber erzielen auch nicht diesen Punkt, dass alle quasi mitgedacht werden, nicht immer. Weil wir, also es gibt auch die People gleich Male Bias, also das heißt, das hat aber dann weniger was mit Sprache, sondern eher mit gesellschaftlichen und kognitiven Strukturen zu tun, die über Jahrhunderte gewachsen sind, dass wir Menschen und Männer gleichsetzen. Ja? So, also das heißt, bei solchen Neutralfirmen, die können schon zu einer Verbesserung oder zu einem Einbezug von mehr Menschen führen, gedanklich, aber da sind diese anderen Formen der Sichtbarmachung schon besser. So, das heißt, das ist die Fragen, die man beantworten muss für sich, aber auch dann, mit wem kommuniziere ich denn? Ja, schreibe ich irgendwie bei WhatsApp? Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt irgendwie eine offizielle Rede vielleicht formuliere oder einen Brief schreibe in dem Sinne. Also das heißt, da kann ich gar nicht so eine pauschale Antwort sagen, ne, weil es von ganz vielen abhängig ist. Ne? Also ich verwende auch beides, also unterschiedlichste Formen, das finde ich auch eigentlich ganz gut, dass es eben die Vielfalt ist, ne, und die Möglichkeiten eben offen sind.
Ja. Also Sprache entwickelt sich ja immer weiter. Das wissen wir ja auch mittlerweile in der Gesellschaft. Nicht nur Jugendsprache, die immer mal wieder etwas raushaut, wo man erstmal drüber schmunzeln muss, aber was tatsächlich sich im Alltag auch wiederfindet. Und wir wissen es ja auch von uns selber aus unserer Jugendzeit, dass wir einige Worte benutzt haben, die für uns völlig selbstverständlich waren, für unsere Eltern vielleicht nicht und die Großeltern schon gar nicht. Aber dass wir alle wussten, was damit gemeint ist. Und manchmal hat es tatsächlich auch einen Mehrwert. Also einige witzige Sachen. Ich setze mich ja mit unserer Gen Z jetzt näher wieder auseinander, weil ich eine FWD-Lehrerin habe, die mich begleitet und unterstützt. Und in der Sportjugend ist auch eine Gen Z Freiwilligendienstleistende. Und das ist schon ganz witzig, wenn wir über einige Sachen sprechen. Aber wir kommen eigentlich auch immer auf einen Nenner zum Schluss. Das ist auch das Schöne. Jetzt haben wir aber so eine Sachen wie Rednerpult. Das ist ja bei uns ganz tief verankert, dass wir wissen, okay, das ist ein Rednerpult. Das ist aber auch die männliche Form oder neutrale Form, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, wie du das gerade gesagt hattest. Da gibt es aber natürlich auch Hilfen und neuere Versionen wie das Redepult, was ja das neutralisiert und dann auch niemanden zuordnet. Es ist ja auch eine Sächlichkeit. Die kommt jetzt nicht zur Sprache bei uns im Podcast. Das hattest du an dem Infoabend informiert, wie sich das entwickelt hat in den verschiedenen Ländern und Sprachen. Aber was hältst du denn davon? Also ist das auch ein richtiger Schritt, dann einfach zu sagen, okay, das ist auch eine Bewusstseinssache. Hier haben wir verschiedene Worte, die sich entwickelt haben. Am Anfang mögen die komisch erscheinen, aber nach und nach werden die einfach eingebaut in unseren normalen Sprachgebrauch und dadurch wird es weniger komisch.
Ja, also worum es vorrangig geht, sind wirklich ja direkte Bezugnahmen auf Personen. Ja, wenn ich sage, irgendwie die Redner, ne, so wenn ich über die Personen spreche, die dann irgendwie vielleicht an diesem Pult stehen, ja, oder da wäre es genau irgendwie geboten zu gucken, okay, vielleicht verwende ich eine Form, wenn es eben nicht nur Männer sind, die reden, die eben dann möglichst integrativ ist. Und dann gibt es natürlich auch Bezeichnungen oder Bezüge auf Gegenstände und so weiter, die Bestandteil haben von Personenbezeichnungen, ne? Genau wie das Rednerpult. So, da ist die Frage, wie stark dieser Bezug noch da ist. Manche haben sich schon so weit davon wegentwickelt, also Bürgersteig oder so. Klar, kann man auch Trottwar oder Gehweg sagen, aber da ist der Bürger jetzt irgendwie nicht mehr so greifbar. Also da könnte man zumindest schon sprachwissenschaftlich ein Argument bringen, dass wir hier keinen so konkreten Bezug mehr haben zu der Personenbezeichnung. Ja? Ob man es dann macht oder nicht, ist eine andere Frage. Das wäre nur quasi jetzt, wenn ich neutral oder objektiv, möglichst objektiv eben drauf schaue. Ne, so, also von daher, aber ich finde bei Redepult, das ist wunderbar. Ne? Das ist sehr charmant und irgendwie relativ einfach umzusetzen. Und also auch sowas wie Raucherpause, ja? Mache ich eine Zigarettenpause draus. Ja? Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das einfach zu umgehen. Also da muss man aber auch ein bisschen kreativ sein. Das ist man ja sonst auch bei Sprache. Also von daher würde ich sagen, ist da die Frage, okay, wie konkret ist diese Verbindung noch zu den Personen, die da irgendwann mal drin gesteckt haben? Ja? Also und das wäre hier der Punkt.
Du sagst ja auch immer, es gibt nicht die eine richtige Form. Warum
Nee.
ist aus deiner Sicht es sinnvoller, verschiedene Strategien zu kombinieren, als sich auf ein System festzulegen?
Ja, weil also es gibt keine Normierung in dem Sinne, ja. Also nichts, es gibt keine Grammatik, die da sagt, das muss so und so sein. Und das wird auch gar nicht funktionieren. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten und die funktionieren auch nicht in allen Kontexten dann eben. Von daher, das meine ich also rein von der quasi wirklich von dem System her nicht, ja, dass ich nicht immer beispielsweise neutral Formen bilden kann. Und dann ist es ja so viel, also es geht ja um den Sprachgebrauch und der ist, ne, wie wir vorhin hatten, von so vielen Faktoren abhängig. Deswegen würde ich hier gar nicht richtig und falsch werden, gar keine Kriterien, die ich hier oder Kategorien, die ich hier anlegen würde, sondern eher sowas wie angemessen oder nicht vielleicht, so in dem Sinne. Ja? Also das heißt, ich würde ja, das ist ja aber genau so, wenn ich sage, naja, wie sprichst du Leute an, duzen oder siezen? Das ist sehr, sehr komplex dann teilweise. Ja? So, vielleicht machen manche nur du, aber die werden dann auch auf ihre Schwierigkeiten stoßen. Genauso ist es hier, dass man immer schauen muss. Wie gesagt, schreibe ich einen Brief, schreibe ich eine E-Mail, ne, ist es ein öffentlicher Text oder so? Und dann eben auch die Frage, möchte ich vielleicht auch ein Statement setzen oder nicht? Also das zieht alles ein und dann ergibt sich daraus eigentlich auch schon diese Frage, was ich verwende.
Apropos, was du gerade gesagt hast, das bewusste Einsetzen von verschiedenen Arten. Es gibt ja auch einige Leute, die vielleicht mit dem einen oder anderen Wort oder der einen oder anderen Formulierung übertreiben, indem sie versuchen, Mitglieder zu MitgliederInnen zu machen. Es gibt ja einige Worte, die halt irgendwie nicht tatsächlich männlich oder weiblich sind. Was sagst du denn dazu?
Ja, das ist auch völlig, also normal, dass sowas passiert. Wir nennen das dann Hyperkorrektur. Also das heißt, man wendet ein sprachliches Verfahren an, wo es eigentlich nicht hingehört. Ja, man macht es korrekter, als es eigentlich ist. Und dazu lädt bei Mitglied, das ist ein Neutrum, das Mitglied, aber der Plural ist Mitglieder und dieses ER, das Suffix ER, das mutet dann dazu an, wie bei Lehrer, Lehrerinnen, so, ja, dann eben das auch zu tun. Ja, und dann na, denkt man vielleicht in dem Moment nicht dran. Ach, das ist ja Neutrum, da geht das eigentlich gar nicht und dann kommt es zu solchen Formen. Ja, also so, das ist aber in so einem Sprachwandelprozess, den wir dann auch in diesem Falle haben, völlig normal. Ja? So.
Jetzt haben wir ja viel über Sprachwandel auch gesprochen. Warum tun sich trotzdem so viele Menschen mit Veränderungen in der Sprache schwer und wie kann man damit konstruktiv umgehen? Also auch wenn Leute vielleicht auch Kontra geben, weil sie einfach nicht das ändern wollen. Sie finden das komisch. Wir haben zum Beispiel bei uns ja auch redaktionelle Arbeiten für die Sportinfo, für die Homepage oder auch Reden, die wir schreiben, die wir vortragen, Präsentationen. Und einige sagen, gerade was diesen schriftlichen Teil angeht, also das Redaktionelle, wenn jetzt ein Buch geschrieben wird, ein Berichtsheft, ein Magazin, dann liest es sich einfach schwieriger. Und man möchte dann irgendwie bei der kürzeren Form bleiben. Also man sagt ja, dass das generische Maskulinum dann quasi, wir möchten gerne dabei bleiben, so fertig. Was sagst du denn dazu?
Kann man den Leuten nicht absprechen, können sie machen, aber man kann vielleicht informieren, ja, so was alles bedingt in dem Sinne. Also von daher gibt doch sehr viele, die solche, auch gerade bei Sprache, so eine bewahrende Haltung einnehmen. Ja, so, also aber auch nicht nur bei geschlechtergerechter Sprache. Es gab auch Widerstände gegen Anglizismen, gegen die Rechtschreibreform. Also so, wenn Sprachwandel, der alltäglich und ja immer wieder passiert und also Sprache ist dynamisch, wandelt sich, aber wenn es so bewusst wird oder bewusst gemacht wird, na, dann regen sich schon so Widerstände. Ja, also das, man nennt es auch Sprachpurismus, also die Reinhaltung der Sprache. Ja, und dann solche Veränderungen. Letztlich ist es aber dann auch immer gar nicht unbedingt die Sprache, die hier ausschlaggebend ist, sondern das, was dahinter steht. Und bei geschlechtergerechter oder inklusiver Sprache sind es ja gesellschaftspolitische Themen oder Veränderungen, die dann dahinter stehen. Ja, und das äußern manche auch, die sich da vehement dagegen äußern. Ja, und die manifestieren sich quasi an solchen sprachlichen Zeichen und dann sind dann die Widerstände groß. Aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um Sprache, lässt sich in vielerlei Weise zeigen. Ja, also die Argumente, die dann da vorgebracht werden, die sind relativ schnell zu entkräften. Und also Ein gutes Beispiel ist vielleicht, es gab mal den Vorschlag des Binnen-Is. Ja, das ist also ein früher Vorschlag gewesen, der dann eben genauso auch, also LehrerInnen, aber dann halt ohne Doppelpunkt, sondern mit dem großen I. Und dann war irgendwie der Aufstand groß, also innerhalb eines Wortes gibt es keine, im Deutschen keine Großbuchstaben. Ja, so, das geht nicht. Ja, so, ich sage dann immer, die Bahncard, ne, ist auch ein großes C und wird zusammengeschrieben. Ja? Also da habe ich noch keine Widerstände irgendwie gehört. Oder jetzt war ich auf dem Weihnachtsmarkt, der hieß Weihnachtszauber und da war das Z groß so. Ja, da habe ich auch keine Stimmen gehört. Ja? Also dann sieht man, es geht nicht darum, dass es ein Großbuchstabe innerhalb des Wortes ist. Es geht darum, was dahinter steckt. Ja? Sicherlich bei vielen auch was Sprachliches, aber die meisten Sachen sind dann doch eher so aus gesellschaftspolitischen Punkten heraus.
Wenn jetzt ein Verein an mich herantritt und sagt, wir wollen gerne anfangen, geschlechtergerechter zu schreiben, weil wir uns mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und wir möchten halt einfach eine Willkommenskultur leben und zeigen, die für alle gilt. Was wäre für dich ein guter erster Schritt?
Ja, es gibt genug Infomaterial auch online. Ne? Es gibt genug, also da einfach reinschauen. Es gibt auch ganz viele Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die Workshops anbieten auch. Ne? Also ich vertrete jetzt so ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive, aber es gibt auch ganz tolle Menschen, die sich dann praktisch damit auch auseinandergesetzt haben und auseinandersetzen. Es gibt gute Bücher dazu, also die Möglichkeiten, sich da zu informieren, sind vorhanden.
Du hattest ja auch noch mal als Beispiel genannt www.genderleicht.de.
Genau.
Unter anderem findet man Informationen aber auch auf unserer Homepage unter www.rsbhannover.de/gendern. Jetzt benutze ich gendern deswegen, weil es halt kürzer ist. Und also für mich beinhaltet es immer noch trotzdem auch die geschlechtergerechte Sprache, beziehungsweise unter anderem mit. Also ich habe einfach keine kürzere Form gefunden. Was sagst du denn dazu?
Zu gendern.
Ist für dich jetzt okay, dass ich das abkürze unter de/gendern?
Ja, natürlich, wieso nicht?
Gut, weil eigentlich wäre ja geschlechtergerechte Sprache die schönere Variante.
Finde ich nicht. Also der Begriff ist ja etabliert und ist eine gute Alternative dazu. Ne? Also, und die würde ich ja relativ gleichbedeutend verwenden. Und also gendern, nö, da habe ich eigentlich überhaupt gar keine Probleme mit. Ne?
Alles klar, danke. Ja, zum Schluss interessiert mich noch, was wünschst du dir eigentlich für die öffentliche Debatte über geschlechtergerechte Sprache und wie siehst du die größten Chancen für die nächsten Jahre?
Also, was ich mir wirklich sehr wünsche, wäre die Einbeziehung der Linguistik, die nicht stattfindet. Ja, also, so, das gibt es bei sehr, sehr vielen Debatten, wird die wissenschaftliche Expertise einbezogen. Das würde ich mir bei dieser auch eben entsprechend mehr wünschen. Ja, basiert auf empirischen Ergebnissen, vielleicht Meinungen zu bilden und nicht irgendwie, ja, weil ich spreche, kann ich über Sprache sprechen. Ja, kann man machen, aber es gibt eben auch die wissenschaftliche Perspektive dazu. Deswegen, ja, und vielleicht auch ein bisschen unaufgeregter darüber zu diskutieren. Und also solche Veranstaltungen mache ich sehr, sehr gerne, aber eigentlich will ich auch gar nicht mehr so oft darüber sprechen, so in dem Sinne. Wenn ich gefragt werde, mache ich sehr gerne, aber ne, also so viel Neues gibt es da gar nicht mehr. Ne? Also das, was da ist, immer wieder mitzuteilen, das mache ich sehr, sehr gerne, aber also das meiste schon gesagt und es wird sich entwickeln. Ja, und das wird sich sicherlich, also ich weiß nicht wie, aber es wird sich etablieren und das ist ja auch schon, man sieht es ja schon mehr und mehr und deswegen deshalb bin ich da eigentlich auch ja, ganz guter Dinge, dass wir da in 20 Jahren vielleicht nochmal ganz anders drüber sprechen und vielleicht diese grundlegenden Debatten dann auch nicht mehr so stark führen.
Mal gucken, wie weit wir dann sind vom Regionsverbund. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du das eingegangen bist. Dieses kleine Experiment auch mit dem Sport, dass du uns zur Verfügung gestanden hast für den Infoabend und jetzt auch für den Podcast. Würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen könnten mit dem Infoabend dann im nächsten Jahr und dann mal gucken, wer sich da nochmal dann dazu schaltet. Danke auch, dass du mithilfst, die Fragen und Antworten, die wir durch den Infoabend zusammengetragen haben, aber auch im Vorhinein, dass wir da so einen kleinen FAQ zur Verfügung gestellt haben und auch weitere Informationen bieten auf der Unterseite. Lars, dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Impulse und deine Expertise und ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal wiederhören und wiedersehen können.
Gerne. Ja, hat mich auch sehr gefreut und sehr, sehr gerne. Definitiv.
Super. Danke dir, Lars.
Sehr schön. Mach's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel@rsb-hannover.de. Das war On Air, das Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt es wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports.
für dich und deinen Verein.